Wahrscheinlich habt ihr schon mal von der DTM gehört, von der Deutschen Tourenmeisterschaft. Das ist eine der bekannten Rennstrecken oder besser gesagt, Rennen, die wir in Deutschland haben. Und 2013 hat sich dort etwas sehr Eigenartiges ereignet. Als 2013 am 14. Juli bei der DTM am Sonntagabend um 21 Uhr der Sieger Matthias Ekström auf einmal nach seinem Sieg, nach dem Rennen, disqualifiziert wird. Und der Zweitplatzierte Wickens rückt auf und gewinnt nachträglich das Rennen. Ein absolut kurioser Grund. Ekströms Vater hatte nach dem Sieg seinem Sohn völlig in Euphorie eine Flasche Wasser in seinen Rennanzug gekippt. Aber bevor Ekström zum Wiegen gegangen ist. Nun, die Regeln besagen, dass der Fahrer nach dem Rennen gewogen werden muss und er nicht leichter sein darf als 85 Kilo, 2 Kilo Toleranz. Weil wenn er zu leicht wäre, wäre es ein Vorteil für ihn bei dem Rennen gewesen. Und das Wasser konnte nun nicht mehr sicherstellen, dass die Waage richtig anzeigt. Der Schwede Ekström, er ist völlig unschuldig, zuckt mit den Achseln und sagt, ich weiß nur, es war kalt am Bein, ich wusste nicht, was passiert ist und weiter, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Disqualifiziert nach erfolgreichem Rennen, wegen einem scheinbar so kleinen Fehler. Könnte das bei Gott auch so sein? Könnte es sein, dass du dein ganzes Leben als Christ lebst und dann, nachdem du schon über die Ziellinie bist, kommt auf einmal so etwas vor und disqualifiziert? So eine Offenbarung, so eine Disqualifizierung, woher? Anders gefragt, kann ich denn wissen, dass ich wirklich gerettet bin? Und gibt es vielleicht doch am Ende irgendwas Kleingedrucktes, was ich vergessen habe, was ich übersehen habe, was mich disqualifiziert? Wie kann ich wissen, dass ich gerettet bin und am Ende tatsächlich erlöst, verherrlicht, schuldlos vor Jesus stehe? Wie kannst du dir deines Heils gewiss sein? Ich bin überzeugt davon, dass die Heilsgewissheit ein Mittel Gottes ist, um uns im Glauben zu bewahren und um uns bis ans Ende durchzutragen. Gott ist nicht ein Gott, der im Laufe unseres Christenlebens immer wieder aussortiert nach dem Motto, nur die Harten kommen in den Garten. Nein, Gott ist ein Gott, der beruft, der rettet, der rechtfertigt und der verherrlicht. Aber wie kann ich mir dessen gewiss sein? Die Heilsgewissheit ist ein Mittel Gottes dafür. Und gleichzeitig musst du auf der Hut sein, weil die Heilsgewissheit allein kann dich täuschen. Wir Menschen sind so verdreht, dass wir uns sogar Heilsgewissheit einreden können. Ihr erinnert euch an Matthäus 7, das Ende der Bergpredigt, und Jesus spricht dort davon, dass es Menschen geben wird, die viele Wunder getan haben im Namen Jesu und vieles gewirkt haben, und Jesus am Ende sagen wird, ich habe euch nie gekannt. Diese Leute hatten Heilsgewissheit, aber eine selbstgemachte Also nur von Heilsgewissheit zu reden, bringt auch nichts. Wir müssen sie qualifizieren. Wir müssen wissen, was ist denn wirkliche Heilsgewissheit? Und deshalb möchte ich euch heute Morgen 4 Merkmale wahrer Heilsgewissheit zeigen aus Kolosser 1, 23. Ich möchte, dass du diese 4 Merkmale erkennst, dir einprägst und dein Leben anhand dieser Merkmale prüfst, sodass du wirkliche Gewissheit hast über dein Heil. Und wenn du dein Leben an diesen Merkmalen prüfst, dann wirst du es auch erneut ausrichten. Denn wir müssen ehrlich sein, wir brauchen diese Ausrichtung immer und immer wieder, damit wir nicht am Ende eine böse Überraschung erwarten müssen. Denn bei Gott ist es nicht so, dass irgendeine Regel der Fahrer auf einmal vergisst oder sogar jemand anders vergisst, der liebende Vater, und den Sieg aberkannt wird. 4 Merkmale wahrer Heilsgewissheit. Paulus in Kolosser 1,23 bezieht sich in diesem Vers zurück auf sein Gebet für die Kolosser. Es ist schon viele Monate her, dass wir darüber gepredigt haben. Deshalb lesen wir das Gebet von Paulus als unsere Schriftlesung zur Predigt bis Vers 14 in Kolosser 1 und kommen dann zu Vers 23. Alles dazwischen von Vers 15 bis 22, ihr erinnert euch, ist die Erhabenheit Christi, unseres Königs. Und jetzt kommt Paulus zurück zu den Kolossern, zu uns. Weg von Christus, dem herrlichen Erlöser und Heiland, hin zu uns, den Gläubigen. Lasst uns in Erinnerung rufen, wie Paulus gebetet hatte, denn es ist wichtig, dass wir diese Worte vor Augen haben, wenn wir versuchen wollen, Vers 23 zu verstehen. Wir lesen gemeinsam Kolosser 1 von Vers 3 bis 14. Das Gebet von Paulus für die Kolosser. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dann kommt der Einschub von der herrlichen Erhabenheit Christi und wir springen zu Vers 21 in Kolosser 1 und lesen weiter bis 23. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Paulus, er hat die Kolosser ermutigt durch sein Gebet. Und nun kommt er, nachdem er Christi Erhabenheit in Erinnerung gerufen hat, zurück zu den Kolossern und zu seinem eigentlichen Anliegen, warum er diesen ganzen Brief schreibt. Wenn wir uns heute Morgen 4 Kennzeichen für deine Heilsgewissheit anschauen, dann musst du wissen, dass Kolosser 1,23 einer der am häufigsten zitierte Vers ist, für diejenigen, die meinen, man könnte als wirklicher Gläubiger sein Heil verlieren. Und diese Bedingung sei eine Bedingung, die eine Bedingung ist, dass du zu jedem Zeitpunkt sagen könntest, ich gehe, das war's. Gott wird mich fallen lassen oder ich werde mich von ihm losreißen. Das ist überhaupt nicht, was Paulus Absicht ist. Paulus spricht nicht davon, dass du dein Heil verlieren würdest, sondern Paulus, er spricht davon, dass du bekräftigt wirst in deinem Heil. Die 4 Merkmale arbeiten wir uns durch. Das allererste ist die Wiederholung der letzten Predigt letzten Sonntag. Das erste Merkmal lautet: Bekräftige deine Unfähigkeit und Christi Erhabenheit. Bekräftige deine Unfähigkeit und Christi Erhabenheit. Wir haben uns letzten Sonntag die Verse 21 und 22 genau angeschaut. Wir haben uns angeschaut, dass wir erkennen müssen und uns erinnern müssen und immer wieder bejahen müssen, ja, ich war fremd von Gott. Ja, ich wollte nichts von Gott wissen. Ja, in meinem Inneren habe ich ihn abgelehnt. Ich hatte keinen Zugang zu ihm und ich habe ihn auch nicht gesucht. Und wir haben zweitens letzten Sonntag gesehen, es ist nicht nur in meinem Inneren, dass ich Gott abgelehnt habe, sondern ich habe es auch bekräftigt durch meine bösen Werke. Ich habe rebelliert gegen ihn. Mir war völlig egal, was für rote Linien Gott zieht, ich habe sie mit froh und vielleicht unwissend und trotzdem gerne übertreten. All das bejahen wir und das ist das erste Merkmal deiner Heilsgewissheit. Dass du nicht an den Punkt kommst als Gläubiger, ja, das war alles nicht so schlimm damals. Also Christi Werk, natürlich, das war wirklich groß, aber eigentlich war ich auch ein toller Kerl. Nein, wir bekräftigen immer und immer wieder, dass wir absolut unfähig waren und Christus der einzige Fähige war, der Erhabene war, der, Vers 21, uns versöhnt hat. Wie? Durch das Kreuz, indem er leiblich, physisch gestorben ist, Vers 21, durch den Leib seines Fleisches. All das ist das erste wichtige Kennzeichen von Heilsgewissheit. Das Kreuz, das Evangelium, meine Sündhaftigkeit, meine Unfähigkeit und Christi Erhabenheit bekräftigen wir Tag ein, Tag aus und stimmen mit Gott überein. Das ist das erste Merkmal der Heilsgewissheit. Er hat den Frieden gemacht zwischen uns und Gott. Wir vergessen das nicht. Und es ist heute nur so kurz, weil letzter Sonntag die ganze Predigt darüber ging. Paulus, er geht hier weiter und macht deutlich, dass die Gläubigen versöhnt sind, um vor Christus zu erscheinen. In Vers 22 sagt er, dass Christus uns heilig und tadellos und unverklagbar gemacht hat, um uns darzustellen vor seinem Angesicht. Das heißt, wir werden vorgeführt vor den Thron Gottes, den Richterstuhl Gottes. Dargestellt werden vor ist die Sprache aus dem Gerichtssaal. Und wie werden wir dort auftreten? In diesem Gerichtssaal werden wir unverklagbar sein. Niemand wird Klage erheben können gegen dich, weil Christus da ist und sagt, mein Tod hat bezahlt. Das ist die Zukunft. In der Zukunft ist das wahr. Dieser Moment kommt für jeden, der glaubt und im Glauben bleibt. Tadellos, unverklagbar, makellos. Aber jetzt, in Vers 23, kommt Paulus zur Gegenwart, zum Hier und Heute. Denn das Ziel seines Opfers, dass du vor Christus, vor Gott tadellos bist, steht noch aus. Was gilt denn hier und heute? Und das sind die nächsten drei Merkmale, die wir uns anschauen. Das erste Merkmal der Heilsgewissheit, das zweite Merkmal der Heilsgewissheit ist, dass du dir nicht nur deine Unfähigkeit bekräftigst und Christi Erhabenheit, sondern zweitens auch bedenkst, dass hier und heute die Ziellinie noch vor dir liegt. Du erlangst Heilsgewissheit, wenn dir bewusst ist, dass du noch nicht am Ziel bist. Das können wir nicht einfach beiseite lassen. So fest wir davon überzeugt sind, dass Christus uns hält, müssen wir gleichzeitig sagen und betonen, dass wir noch nicht da sind. Und die große Frage, die sich stellt, ist, was haben wir dann zu tun? Das wird Merkmal 3 und 4 sein. Aber zuerst sollten wir uns vor Augen halten, wir haben die Ziellinie noch nicht erreicht. Und wir sehen das in Vers 23 mit einem Bedingungssatz, den Paulus schreibt und den wir nicht wegerklären müssen, sondern den wir verstehen können und dann beherzigen. Die Ziellinie liegt noch nicht vor uns. Paulus sagt, dass wir heilig, tadellos und unverklagbar vor Gottes Angesicht stehen werden, wenn ihr nämlich. Diese Verse knüpfen an sein Gebet von Verse 12 bis 14. Deswegen habe ich das gelesen. In diesem Gebet macht Paulus deutlich, dass er den ganzen Brief schreibt und dass er auf die Knie geht vor Gott dem Vater, weil die Kolosser in Erkenntnis wachsen müssen, weil die Kolosser in Gefahr stehen, Christus irgendetwas hinzuzufügen. Und darauf bezieht er sich, dass er eine Sorge hat um die Kolosser. Und diese Sorge gilt auch dir. Ihr habt gehört, dass gesagt wird, einmal gerettet, immer gerettet. Ja, das ist theologisch wahr, aber es ist irreführend in unserem praktischen Leben zu meinen, dass es bedeuten würde, Füße hoch, chillen, ich kann tun und lassen, was ich will, zu Christus kannst du kommen, wie du bist und bleiben, wie du bist. Das steht aber nirgends, sondern diese Bedingung ist echt in Vers 23 und Paulus erläutert sie selbst. Diese Bedingung, sie bezieht sich auf das Darstellen. Ihr seid versöhnt, um euch darzustellen, wenn ihr. Ihr kennt diese großen Bereiche von Gottes Souveränität und unserer Verantwortung. Und dieser Text hier ist unsere Verantwortung. Es spielt überhaupt nicht runter, was wir gerade gesagt haben, dass Christus erhaben ist und uns versöhnt, sondern es betont, es wendet den Blick jetzt hin zu deiner Verantwortung. Dieser Bedingungssatz. Eine Verantwortung, die wir schon im Gebet von Paulus sehen, in Kapitel 1, Verse 9 und 10. Er ringt darum, dass die Kolosser in Erkenntnis wachsen. Zweimal macht er das deutlich. Das ist notwendig, dass sie in Erkenntnis wachsen. Und so möchte Paulus hier mit diesem Vers 23 motivieren und warnen zugleich. Motivieren und warnen zugleich. Wenn ihr nämlich. Paulus, er spricht von dem Moment, an dem wir vor Gott stehen. Er spricht im weiteren Verlauf des Briefes von Heilsgewissheit und Lohn. Er spricht von der Hoffnung. Und es ist ein großer Ansporn, dass das auch auf dich zutrifft, nämlich im Glauben zu bleiben und in der Hoffnung zu bleiben, wie Vers 23 weitergeht. Wir müssen im Glauben bleiben und in der Hoffnung bleiben und feststehen. Das ist sein Gebet. Paulus, er ist fest davon überzeugt, dass die Kolosser gerettet sind. An vielen Stellen in dem Brief macht er das deutlich. Die Dankbarkeit, von der wir gerade gelesen haben, in Versen 4 bis 6, für ihren Glauben, für ihre Liebe, für ihre Hoffnung, wie sie das Evangelium gehört haben und reagiert haben. Er ist dankbar für ihre Rettung. Trotzdem muss er sie anspornen. Und trotzdem muss er für sie beten, sie in Erkenntnis wachsen. Und das spielt genau in diesen Vers hinein. Das ist das Ziel. Das Ziel ist die Tadellosigkeit. Und unsere Gegenwart hier lautet, bleibe im Glauben. Schaut mal in Kapitel 2, in die Verse 5 bis 7 hinein. Dort beschreibt Paulus diese gleiche Aussage nicht als Bedingung, Kolosser 2, 5 bis 7, sondern als Aufforderung. Wir lesen in Versen 5 bis 7, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Was sagt er? Ich sehe diese Festigkeit. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, super, sie sind gerettet. Weiter, so wandelt auch in ihm, Aufforderung, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Genau die gleichen Worte wie Vers 23, genau die gleichen Worte wie sein Gebet in Kapitel 1. Der Dank und die Aufforderung nebeneinander. In 1,23 als Bedingung formuliert, in 2, Vers 7 als Aufforderung formuliert. Wie ihr den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Wenn du das nicht tust, ist das mit makellos und tadellos und unverklagbar nicht anwendbar auf dich. Wir schauen uns gleich weiter an, was es konkret heißt. Paulus, er ist besorgt bei den Kolossern um ihren Kampfpreis. Nicht so sehr oder nee, überhaupt nicht um ihr Heil, um ihren Kampfpreis in 2,18. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Das alles ist der Zusammenhang des Briefes. Und die Bedingung ist wahr und gleichzeitig ist Paulus offensichtlich überzeugt davon, dass sie diese Bedingung erfüllen. Und sie müssen sie aber erfüllen. Wir können nicht sagen, eine Warnung ist unnötig, weil ich sie ja erfülle. Die Warnung ist echt. Nun, diese Rettung, die wir haben, wie wir in Kapitel 2 gesehen haben, führt zu unserer Festigkeit, führt zu dem, dass wir feststehen. Und das ist, was Gott erwartet. Die Notwendigkeit dieser Bedingung ist trotzdem, dass sie erfüllt werden muss. Das ist dieser Aufruf, das ist dieser Ansporn, den Paulus hier bringt. Und ich habe es eben formuliert in diese Worte: Du bist dir bewusst, dass du nicht am Ziel bist. Das ist alles, worum es am Ende geht. Nicht einmal gerettet, immer gerettet im Sinne von, ich kann jetzt machen, was ich will. Sondern ja, einmal gerettet, immer gerettet und ich lebe im Glauben. Das ist Paulus' Punkt und wir sehen ihn hier als drittes Merkmal, bleibe bei der anvertrauten Glaubenslehre. Wenn Paulus jetzt näher beschreibt, was denn diese Bedingung beinhaltet. Gehen wir wieder zu Kapitel 1, Vers 23 und wir sehen dort, wenn ihr, lautet die Bedingung, im Glauben gegründet und fest bleibt. Wenn ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Das ist die erste Bedingung, die erfüllt werden muss. So wirst du Heilsgewissheit haben. Hier und an dem Tag vor Gott und Christus. Dieser Bedingungssatz ist ein bisschen wie ein rhetorisches Mittel. Die Antwort von den Kolossern ist, ja, wir wollen im Glauben bleiben. Und trotzdem ist es notwendig, im Glauben zu bleiben. Paulus will sie wachrütteln und auch dich heute Morgen. Paulus will, dass wir wirklich hinschauen und uns prüfen, auch wenn wir fest davon überzeugt sind, dass wir im Glauben bleiben. Die sichere Folge, die er nennt, ist, du wirst versöhnt sein, du wirst heilig sein, du wirst tadellos sein und unsträflich vor Gott. Wie werde ich so vor Gott erscheinen? Wie kann ich sicher gehen, dass ich nicht am Ende auf einmal überraschenderweise disqualifiziert werde? Indem du beherzigst, was unser drittes Merkmal ist. Du bleibst in der anvertrauten Glaubenslehre. Du bleibst im Glauben. Nicht mehr und nicht weniger. Was Paulus in Kapitel 2, 6 auch gesagt hat. Wie ihr angefangen habt, so bleibt ihr im Glauben. Paulus, er benutzt hier nicht einen Bedingungssatz, der komplett offen lässt, wie du als Zuhörer und Leser reagierst. Dafür würde Paulus ein anderes griechisches Wort benutzen. Er benutzt einen Bedingungssatz, der davon ausgeht, dass du recht antwortest, dass du mit Zustimmung antwortest. Den gleichen Bedingungssatz nutzt er übrigens in Kapitel 3, Vers 1, wo er auch sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Es ist eine Bedingung, aber er geht davon aus, dass sie sie erfüllen. Und trotzdem muss sie erfüllt werden. Versteht ihr? Und deshalb bringt uns das Heilsgewissheit. Was ist also die Bedingung? Im Glauben bleiben. Im Glauben bleiben. Die Heilsgewissheit, sie kann so schnell schwinden in unserem Leben. Und diese Heilsgewissheit, sie schwindet, wenn wir in Vers 21 hängen bleiben. Wenn wir da hängen bleiben und uns im Spiegel angucken und denken, ich bin entfremdet und ich bin feindlich gesinnt und ich habe böse Werke. Wir können uns auch als Gläubige noch im Spiegel angucken und in unserem Dreck rumwühlen und vergessen, dass Christus da ist und uns vergeben will. Vergessen, zu ihm zu kommen. Und wir können vergessen, dass wir eine Hoffnung haben, weil wir uns so sehr auf unsere Sünde fokussieren, dass wir Christus vergessen. Und die logische Folge wird sein, damit ich gerettet werden kann, brauche ich Christus, den brauchte ich ja am Anfang meines Glaubenslebens. Und jetzt brauche ich irgendwie noch, muss ich mich am Riemen reißen, jetzt brauche ich irgendwie noch irgendwas mehr, weil ich nicht einfach zu Christus zurückgehe und den Glauben bewahre und in der Hoffnung bleibe. So einfach ist es. Paulus, er möchte uns aufrufen, wachsam zu sein, in dem zu bleiben, wie wir angefangen haben und darin zu wachsen. Das ist sein großes Anliegen. Es ist ein kontinuierliches Bleiben im Glauben. Aber habt Acht, es ist nicht das Bleiben im persönlichen Glauben. Das ist nicht, wovon Paulus spricht, dass du persönlich glauben musst. Sondern Paulus spricht hier davon, dass du bleiben musst in der Glaubenslehre, in dem Inhalt. Denn es liegt nicht an deinem Glauben, als wäre dein Glauben ein Werk, sondern es liegt an dem, was du glaubst. Diese Glaubenslehre, deshalb heißt dieses Merkmal auch, bleibe in der anvertrauten Glaubenslehre, ist das, was uns hält, ist das, was uns Gewissheit gibt. Nicht meine subjektive Wahrnehmung, sondern das, was die Schrift sagt. Und dass ich sage, wenn das hier steht, dann ist das so. Und entsprechend lebe. Insbesondere bei den Kolossern die Glaubenslehre, dass sie in der Gefahr standen, Christus was hinzuzufügen. Und damit das Evangelium zu verwässern. Und zur Hoffnung kommen wir gleich. In Kapitel 2, Vers 8 spricht Paulus dann davon, dass niemand sie berauben soll durch die Philosophien und den leeren Betrug, gemäß den Überlieferungen der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Wie sieht das aus in unserem praktischen Leben? Dass du die Glaubenslehre nicht mehr an ihr festhältst. Dass du diese einfachen Wahrheiten vergisst. Wie beginnt es? Ich bin mir sicher, ihr seid in der Gefahr, denn ich bin es auch. Und die Kolosser waren es auch. Du vernachlässigst die Glaubenslehre, indem die Predigt am Montagmorgen überhaupt keine Auswirkungen mehr hat auf dein Leben. Es ist dir gar nicht mehr wichtig, was der Text sagt. Im nächsten Schritt hörst du der Predigt gar nicht mehr wirklich zu. Weil es dich gar nicht wirklich interessiert. Du hast ja die Bibel schon ein paar Mal gelesen und es ist dann nicht mehr wichtig. Wenn wir in diesen Momenten uns erwischen, ist diese Warnung genau für uns. Wir müssen in der Glaubenslehre bleiben. Wir können nicht unsere Hände schlaff werden lassen, wie der Hebräerbrief sagt. Neben dem, dass die Predigt nicht mehr wichtig wird, brauchst du natürlich die Bibel im Alltag auch nicht mehr lesen. Und wenn du die Bibel im Alltag nicht mehr liest, warum auch noch beten? Versteht ihr, dass das alles nur einmal eins ist? Und darin ist es gut, wenn deine Heilsgewissheit schwindet. Denn diese Heilsgewissheit, die schwindet, sie muss dich zurückbringen, aber nicht, hört mir gut zu irgendwas zusätzlich zu Christus, sondern einfach nur zu Christus. Das ist die große Gefahr, dass Gläubige lange im Glauben sind und, wie Johannes in Offenbarung schreibt, die erste Liebe verlassen. Und er sagt nicht, sucht jetzt was Neues, was zu Christus hinzukommt, sondern schaut die Herrlichkeit Christi wieder an. Das ist alles, worum es geht. Vielleicht seid ihr immer noch ein wenig verwirrt, dass dieser Status der Rettung doch eine Bedingung hat. Aber dem ist so, ihr Lieben. Schaut in 2. Johannes hinein, die Verse 8 und 9. 2. Johannes 8 und 9. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Lohn empfangen. Preisgericht. Aber Vers 9 geht weiter. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Und wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Es ist sowohl als auch. Diejenigen, die bleiben im Glauben, die kriegen dafür Lohn. Diejenigen, die nicht bleiben im Glauben, in der Glaubenslehre, gehen verloren. Die haben den Sohn nicht. Und wer den Sohn nicht hat, der hat den Teufel und ist mit ihm in der Hölle. Die beiden zieht die Schrift immer wieder zusammen. Ja, wir sind gerettet. Und trotzdem, ja, wir müssen bleiben in diesem einfachen, einfältigen, sagt Paulus den Korinthern, Glauben. Und zwar, auch 2. Johannes sagt, wer von Christus abweicht. Das ist das Kriterium. Aber es ist so herrlich, die Glaubensgewissheit zu haben und die Heilsgewissheit zu haben, einfach nur, weil wir immer noch glauben wie ein Kind. So einfach ist es. Egal wie groß der Prediger, egal wie begabt der Theologe, egal wie gottesfürchtig der Mensch, egal wie reif er ist in Christus, er wird immer und immer wieder dieselben Worte der Dankbarkeit für das Opfer Christi auf den Lippen haben, wie zum Zeitpunkt seiner Taufe. Wir singen dieses Lied. Schätzen werd ich das altraue Kreuz, bis ich Jesum erblick auf dem Thron. Ich will halten, mich fest an das Kreuz. Einst erhalt ich dafür eine Kron. Dieser Liederdichter hat diese Wahrheit in Text, in Liedform gepackt. Das Bleiben im Glauben bringt Lohn. Das Lösen vom Glauben bringt mindestens Scham oder den Verlust der Ewigkeit. Beides finden wir in der Schrift. Und deshalb diese Warnung. Wenn du der Predigt gar nichts mehr abgewinnen kannst, die Liebe zu Gott nicht mehr sich ausdrückt in der Liebe zum Wort und in der Liebe zu Geschwistern, dann sei dir dieser Warnung gewiss, das Eis wird sehr dünn. Und komm zurück zum Einmaleins. Christus, sein Opfer, sein Blut, seine Vergebung, deine Unfähigkeit. Das ist die Glaubenslehre, in der sie, was bleiben müssen, die Kolosser? Der Text sagt, gegründet bleiben müssen. Das ist ein Bild für ein Fundament, was einmal fest gegründet ist und dann bleibt. Es kommt nichts hinzu, das Fundament wird einmal gelegt. Und Paulus erwählt hier eine Form, die deutlich macht, dass diese Gründung in der Vergangenheit feststeht und dass sie heute Auswirkungen hat in der Gegenwart. Diese Gründung ist, die Glaubenslehre ist gegründet. Wir sind gegründet durch die Glaubenslehre. Es ist die Wiedergeburt, in der alles begonnen hat und gleichzeitig bleiben wir genau darin. Es heißt in Kolosser 2,6, was wir schon gelesen haben, so wie ihr ihn empfangen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Wieder diese Sprache des Fundaments und das Gebäude wird darauf gegründet. Und das ist ein zweiter Begriff hier in Kolosser 1,23. Nicht nur gegründet, sondern festgegründet oder fest sein. Die Gläubigen sind fest, sie stehen aufrecht. Vielleicht eine weitere Illustration dafür. Ihr kennt diese großen Kästen vor eurem Haus, in eurem Haus, in eurer Wohnung oder auch auf der Straße mit dicken Kabeln drin und dran und einem fetten Dreieck mit Hochspannung, Lebensgefahr. Hochspannung, Lebensgefahr. Ist diese Warnung echt oder nicht? Ja, sie ist echt. Jeder, der seinen Schraubenzieher nimmt, der nicht isoliert ist und versucht, daran zu gehen, wird die Konsequenzen spüren. Und trotzdem könntest du sagen, was für eine blöde Warnung. Da musst du ja lebensmüde sein, um daran zu gehen. Genau. Die, die gerettet sind, die, die offene Augen haben, die, die nicht lebensmüde sind, werden nicht rangehen. Und die Warnung ist effektiv und sie ist wirksam und trotzdem ist sie echt. Aber es wird auch die geben, die sich denken, cooles Schild. Wie fühlt sich das wohl an? Ich mag diesen Adrenalinkick. Und sie werden an diesen Schrank gehen und sie werden mit diesen Kabeln spielen und der Adrenalinkick damit zu arbeiten und vielleicht auch mal das Zwicken, das kann genauso toll sein. Das sind die, die lebensmüde sind in unserer Illustration und in Bezug auf das Geistliche, die, die nie gerettet wurden. Aber manchmal fühlt es sich genau so an, mit Sünde zu spielen. Ist es nicht so? Kann ich nicht doch dieser Sünde nachgeben? Ich liebe es, mit diesem Feuer zu spielen. Mal gucken, wann es zwickt. Wir brauchen diese Warnung, denn wir stehen in der Gefahr, so zu denken. Und vielleicht ist es genau gestern erst gewesen oder diese Woche. Nein, wir brauchen diesen Adrenalinkick nicht, ihr Lieben. Sondern wir nehmen das Schild ernst und wir bleiben bei dem, was wir haben. Und wenn wir über die Theologie sprechen, dann ist es das Gleiche. Es ist dieser Kick zu sagen, den Text zu lesen und so zu nehmen, Jesus der einzige Weg. Lass uns doch lieber mal mit einem weißen Blatt Papier anfangen. Lass uns doch lieber mal ein bisschen hinterfragen. Vielleicht ist es ja doch nicht ganz so einfach. Es ist der gleiche Kick, einfach auf akademischer Ebene. Habt Acht, die Warnung ist echt, die Konsequenz ist echt. Und gleichzeitig wird jeder, der lebt, fern von bleiben. Jeder, der lebt, jeder, der im Glauben ist, wird, wie Paulus es auch schreibt, richtig reagieren, im Glauben reagieren, in der Glaubenslehre bleiben und in der Erkenntnis wachsen. Wenn du das Gebäude dir vorstellst, dann ja, könnte es ein Erdbeben sein, das das Gebäude zum Wanken bringt. Ja, fest gegründet, dieses Bild, was Paulus benutzt. Aber wahrscheinlich ist es nicht das Erdbeben. Wahrscheinlich ist es einfach nur der Wasserschaden, der langsam kommt, der unsichtbar kommt und der immer und immer weiter das Fundament untergrabt, bis es einstürzt. Das sind unsere Gedankenspiele, mit denen wir uns beschäftigen. Sie sind genauso wie ein Fluss, der auf einmal aufs Haus trifft. Erstmal bleibt es stehen, aber es dauert nicht lange und es wird einstürzen. Wenn Paulus von der Bedingung spricht, im Glauben zu bleiben, dann meint er die Glaubenslehre und die Hoffnung als nächstes. Behalte die einzige rettende Hoffnung im Auge. Das vierte Merkmal, um Heilsgewissheit zu haben. Diese Glaubenslehre ist nicht schwer zu behalten und die Hoffnung ist auch nicht schwer zu behalten und das ist manchmal das Schwierige, dass es so einfach ist. Die Hoffnung im Auge behalten. Die Hoffnung, die du hattest an diesem ersten Tag deiner Rettung. In Vers 23, nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist. Diese erste Hoffnung, diese Freude über die Vergebung deiner Schuld, diese Liebe zu Jesus, nicht davon abbringen lassen, heißt, dass du dir heute die Frage stellen musst, sagst du Jesus immer noch genauso? Wie am ersten Tag deiner Rettung. Jesus, ich liebe dich. Das ist die Hoffnung. Jesus, ich danke dir. Das ist die Hoffnung. Diese Gewissheit von dem, was du gehört hast, wie du im Glauben reagiert hast, diese Hoffnung bleibt. Und der Kolosserbrief ist voll von dieser Hoffnung und wir lassen uns nicht abbringen. Aber dass Paulus sagt, lass dich nicht abbringen, ist wieder eine echte Warnung. Denn es zieht an dir. Es zieht an dir, dass du nicht die Hoffnung mehr behältst zu diesem einfachen Evangelium, sondern irgendwas Kompliziertes draus machen willst. Irgendwelche Werke hinzufügen, ein bisschen Mystizismus, ein bisschen Engelserfahrung, all das kommt noch im Kolosserbrief. Es ist die wirkliche Gefahr. die dich wegzieht. Und warum diese Warnung? Damit du darauf reagierst, wenn sie kommt. Wenn ihr auf der Autobahn unterwegs seid, in Berlin gibt es nicht ganz so viele Brücken, aber in anderen Teilen Deutschlands schon. Bei einer größeren Brücke mit einem längeren Tal werdet ihr den Windanzeiger mit vor der Brücke finden. Warum ist der da? Weil es Kräfte gibt in diesem nächsten Moment, die dich abbringen wollen. Und wenn du das siehst, und vielleicht sind sie genau deshalb da, weil vor der Brücke spürst du gar nichts davon. Wenn du diesen Windanzeiger siehst und dass der steif und fest im Wind steht, wie reagierst du? Du hältst dein Lenkrad fest, weil du weißt, selbst wenn jetzt ich gerade gar nichts spüre, aber so wie dieser Windtüte gerade aussieht, habe ich dicken Seitenwind. Und wenn du festhältst, kommst du auf die Brücke, es wird ein bisschen kurz wackeln und du bleibst auf Spur. Genau das tut der Gläubige. Er ist wachsam. Aber er muss auch wachsam sein. Der Hebräerbrief, er schreibt uns, dass wir aufrichten die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie, Hebräer 12, 12. Der Römerbrief, er sagt uns in Römer 13, Vers 11, das sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgeladen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Das ist Lenkrad festhalten. Auch wenn du noch gar nichts spürst, ist ja gar kein Wind da. Ich habe ja gar keine Anfechtung. Doch, sei achtsam. Sie kommt und sie kommt plötzlich. Sie kommt von der Seite und die Warnung ist schon ausgesprochen. Deshalb sagt Paulus, lasst uns wach werden. Wenn ich schlechte Worte über andere höre, klammere ich mich ans Lenkrad vor Verleumdung. Wenn ich meine Finanzpläne mache, klammere ich mich ans Lenkrad vor Habsucht. Wenn ich leicht bekleidete Bilder sehe, klammere ich mich ans Lenkrad vor Unzucht. Wach sein heißt, das Fleisch gar nicht erst bis zur Begierde zu pflegen oder wachsen zu lassen oder reifen zu lassen. Das ist dieses Pflegen. Sondern was? Festhalten an der Hoffnung, die euch verkündigt wurde und die ihr geglaubt habt. Das einmal eins. Nichts mehr. Und das, ihr Lieben, gibt uns Heilsgewissheit. Wirkliche Heilsgewissheit und keinen Schock am letzten Tag wie Ekström. Wenn wir bleiben im Glauben und in der Glaubenslehre und die Hoffnung festhalten, dieses einmal gesetzte Fundament, immer und immer wieder hinhören und nicht meinen, ich hab's jetzt. Und nicht meinen, ich brauche irgendwas anderes mehr. Das bringt uns Heilsgewissheit. Diese Hoffnung ist nicht eine Hoffnung wie im heutigen Sprachgebrauch, die nicht greifbar wäre. Ich hoffe, heute Nachmittag regnet es nicht. Nein, diese Hoffnung basiert auf Fakten, auf der Glaubenslehre, die er vorher genannt hat. Das ist Heilsgewissheit und das ist der Mut, der daraus hervorgeht. Paulus musste die Gläubigen aufrufen, weil die Irrlehrer kamen und diese Philosophien der Welt kamen. Und wir können die ganze Zeit nicht benutzen, um all diese aufzulisten, aber es gibt so viele, die dich abbringen wollen, wegzuschauen von Jesus. Aber wir bleiben fest, halten uns an das Wort, halten uns an die Hoffnung und sind gewiss, wir werden einst bei ihm sein. Hast du diese rettende Hoffnung noch vor Augen? Ist dir bewusst, dass diese deine Hoffnung immer noch dieselbe ist wie damals? Der Text sagt, es ist diese Hoffnung, von der ihr gehört habt. Diese Hoffnung der ersten Wochen und Monate deines Gläubigseins. Es ist keine andere. Wie ihr angefangen habt, so endet es. Es ist diese einfache Botschaft des Glaubens, des Kreuzes Christi, seiner Auferstehung und des ewigen Lebens. Diese einfache Botschaft, die, Paulus sagt weiter, in der ganzen Welt verkündet wird. Warum? Weil die Kolosser, diese Irrlehrer, hatten, dass sie eine besondere Erkenntnis brauchen, die natürlich nicht in der ganzen Welt ist, sondern nur in Kolosse. Nein, es gibt keine besondere Erkenntnis, sondern jeder kriegt die Erkenntnis. Es ist die gleiche Erkenntnis, die in der ganzen Welt verkündigt wird. Es ist diese eine einfache Hoffnung und die müssen wir im Auge behalten. Und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dass du im Glauben bleibst und an der Hoffnung festhältst, dann ist die Folge der Bedingung hundertprozentig garantiert. Tadellos vor Gott, makellos vor Gott, Christus für dich. Es ist doch wundervoll, wenn uns vorher gesagt wird, was der Testinhalt ist. Genauso ist es bei Gott auch. Lasst uns an ihn klammern. In Römer 8 könnt ihr nachlesen, dass Christus dich hält. Aber Paulus' Absicht hier in Kolosser 1 war, dir zu zeigen, wie er dich hält. Er hält dich, indem du an diesem einfachen Evangelium weiter festhältst. Nichts anderes suchst und nicht weitergehst als das. So hält Christus dich fest. Es ist Souveränität und Verantwortung. Paulus hat begonnen in seinem Brief mit dem Gebet der Fürbitte für das, was mangelt, nämlich, dass sie in Erkenntnis wachsen sollten. Und hier kommt er nun dazu, dass er beschreibt, dass sie darin wachsen müssen. Und im nächsten Abschnitt schreibt er davon, wie er selbst diesen Auftrag lebt. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen Heilsgewissheit haben, aber nicht eine, die wir uns selbst eingeredet haben, sondern die Heilsgewissheit, die nach den Merkmalen der Schrift geht. Das erste Merkmal, das wir gesehen haben, ist, dass wir unsere Unfähigkeit unterstreichen, anerkennen. Dass wir Christi Fähigkeit und Erhabenheit vor Augen haben. Dass wir das Evangelium, Christus gestorben am Kreuz, nichts hinzufügen. Das erste Merkmal, wir bekräftigen unsere Unfähigkeit und Christi Erhabenheit. Beim zweiten Merkmal haben wir gesehen, dass wir Heilsgewissheit haben dürfen, wenn uns bewusst ist, dass wir noch nicht angekommen sind. Es ist gut, dass wir darüber nachdenken, wo wir stehen. Es ist gut, dass wir wissen, wir sind noch im Rennen und wir müssen uns anstrengen. Und wir müssen immer wieder zurück zum Wort. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht von einem Seitenwind abgetrieben werden. Das dritte Merkmal war, dass wir in der Glaubenslehre bleiben. Wie wir angefangen haben, so bleiben wir. Das ist die Gründung, das ist das Fundament und nicht die Philosophien, die dieses Fundament untergraben wollen. Das vierte Merkmal ist, dass wir an der Hoffnung festhalten. Schlaff gewordene Hände müssen aufgerichtet werden und eingeschlafene Geschwister müssen aufwachen. Die Hoffnung ist ein und dieselbe. Und ihr merkt, ihr Lieben, es ist das Einmaleins. Es ist nichts Kleingedrucktes und nichts Unbekanntes. Aber die, die glauben, werden im Glauben bleiben und müssen im Glauben bleiben. Diese Wahrheiten dürfen uns viel Trost schenken, Gewissheit und Zuversicht, dass wir makellos und tadellos und unverklagbar vor ihm sind, weil sein Werk ein für alle Mal vollbracht wurde. Lasst uns stille werden zum Gebet. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Himmlischer Vater, wir preisen dich dafür, dass wir eine feste Zuversicht haben dürfen über dein vollbrachtes Werk. Keine Angst haben brauchen über ein ausversehendes Disqualifizieren im letzten Moment. Denn du bist es, der uns hält. Du bist es, der es vollbracht hat. Du bist es. Und die einfache Botschaft des Kreuzes, in der du uns hältst. Herr, lass du uns wach bleiben. Lass du uns festhalten an dir, unserem Herrn und Retter, Jesus Christus. Schenk du Gnade, dass wir aufeinander Acht haben als Geschwister, wenn wir merken, dass Hände müde werden, wenn wir merken, dass Schläfrigkeit sich Einzug gewinnt. Und lasst uns einander ermutigen, zurück zum Einmaleins zu gehen. Wir brauchen die Verkündigung deines Wortes, wir brauchen die Wahrheit deines Wortes, denn wir werden immer und immer wieder abgelenkt. Und die Gedanken und Philosophien der Welt, sie wollen auch unser Gebäude, unser Leben angreifen. Aber du bist es, an dem alles gelegen ist, und so wollen wir immer wieder auf dich schauen und danken, dass deine Kraft in uns wirkt, dass wir unser Heil bewirken in Furcht und Zittern, weil du es wirkst, wie wir im Philipperbrief gelernt haben. Danke, Herr, für dein erhabenes, großes Opfer und die Fähigkeit, uns elende Sünder zu erlösen. Amen.